Humorexpertin fragt Führung.
Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar.
Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich habe die große Freude, meinen sehr geschätzten Kollegen, Rhetorikexperten, Unternehmer in der Leitung zu haben. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst für mich und für das Thema Humor in der Führung.
Sehr gerne, ist ein schönes Thema.
Und ich möchte auch gleich behaupten, wir haben gestritten und ich habe ganz viel dabei gelernt. Ich fange mal an, vor kurzem postete ich sehr unbedacht auf Facebook, es wurde gerade ein Ministerienwechsel heiß diskutiert, ob Annegret Kamp-Karrenbauer oder Jens Spahn übernimmt, Ursula von der Leyen an die EU-Spitze geht, und es gab einen Post, den ich sehr witzig fand und den ich auch sofort teilte: Wäre es nicht schön, wenn ein Pädagoge dem Bildungsministerium vorsteht und ein Soldat dem Verkehrsministerium und ein Arzt dem Gesundheitsministerium. Ich fand das sehr lustig, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Warum warst du empört?
Empört ist ein großes Wort.
Genau, ich behaupte gleich was ganz Großes, genau. Aber warum sind wir sind gleich in den Diskurs gekommen?
Genau. Also erstmal warst du ja nicht die Einzige, du warst ja sehr gut aufgehoben mit diesem Post. Das ging ja dann wirklich sehr stark, weil es auf Social Media
durch die
Plattformen los. Und ich glaube, was mich jetzt an diesem Beispiel triggert, ist, ich habe sehr viel, das muss ich vielleicht dazu sagen, sehr viel auch politische Beratung gemacht, beziehungsweise rhetorische Beratung in der Spitzenpolitik. Ich war tatsächlich 6 Jahre lang auch Trainer einer Bundestagsfraktion, war in den Sitzungswochen dann in Berlin und habe die rhetorisch beraten. Mhm. So. Und das heißt, wenn man natürlich ein paar Leute schon persönlich kennt und so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, dann denkt man vielleicht auch schon mal anders. Die Erfahrung machen wir immer wieder. Sobald wir konfrontiert sind mit etwas, sobald wir uns mal mit Flüchtlingen unterhalten haben, denken und reden wir möglicherweise anders über Flüchtlinge. Und mir ging das tatsächlich so auch mit Politikern. Und jetzt kam etwas, woran ich mich dann wirklich gestoßen habe. Es ist eigentlich gar nicht mal so sehr die Häme, sondern weil ich es einfach faktisch falsch finde. Mhm. Ich möchte nicht, dass ein Soldat Verteidigungsminister ist, dann hätten wir, das haben wir in Russland oder in Amerika, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass ein Arzt Gesundheitsminister, da geht es ja schon los, welcher Arzt denn? Ich kenne viele Internisten, wenn die Minister wären, die würden wahrscheinlich erstmal versuchen, komplett alle Zwangsimpfungen einzuführen, weil sie der Überzeugung sind, dass das der richtige Weg ist. Und das kann man ja auch sein, also es geht mir jetzt gar nicht ums Inhaltliche, aber es geht mir vielmehr darum, dass ein Minister ganz andere Aufgaben hat, als fachlich Experte zu sein. Übrigens in der Wirtschaft kämen wir nie auf die Idee, das zu fordern. Da bewundern wir Leute wie Elon Musk, der eine Firma gründet, die Raketen baut, PayPal gründet, der Tesla macht, der Solar macht, der Hyperloops macht. Und wir sagen, mein Gott, der ist so kreativ, der ist so innovativ. Der hat auch keine Ahnung von Karosseriebau, nebenbei bemerkt. Aber es ist ein Macher und der weiß, wie man vielleicht an Gelder kommt und wie man Investoren überzeugt und wie man Aktionäre überzeugt und all diese Dinge. Und das muss ein Minister auch. Ein Minister muss sich im Grunde um diesen ganzen Wirrwarr von politischen Verstrickungen beispielsweise zurechtfinden. Mhm. Und nehmen wir mal die Verteidigungsministerin. Die muss ja nicht, ich breche auch keine Lanze für Kramp-Karrenbauer. Also nochmal, mir geht es gar nicht um die Inhalte, da können die Leute drüber streiten, wie sie wollen. Aber ich finde, wir sollten eine richtige Ebene finden. Kramp-Karrenbauer, die soll ja keine militärischen Strategien erarbeiten. Und wenn wir irgendeinen Einsatz in Afghanistan haben, dann wird sie nicht hingehen und wird diesen Einsatz planen, sondern das werden Experten machen, wie das in Unternehmen auch der Fall ist. Das macht nicht der CEO, sondern das machen Experten. Und da müssen wir uns darauf verlassen, dass die gut sind. Und Frau Kramp-Karrenbauer ist im Grunde genommen dafür zuständig, dass die Bundeswehr eine Lobby hat, dass sie mit Geldern ausgestattet wird und so weiter. Und jetzt mal rein theoretisch, ganz unabhängig von der real existierenden Person Kramp-Karrenbauer, halte ich beispielsweise die Vorsitzende der größten Partei und auch der Regierungspartei für nicht gänzlich ungeeignet, Lobbyarbeit für die Bundeswehr zu betreiben. Mhm. Von daher, also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es einfach, wir sind sehr schnell dabei zu verurteilen, zu bezichtigen. Also es geht gar nicht mehr darum, irgendwas zu widerlegen oder wirklich sinnvoll zu hinterfragen, sondern wir sind sehr schnell in so einer Bezichtigungsspirale und machen Leute fertig. Und in dem Fall finde ich es einfach nicht gerecht, zumal wir vielleicht erstmal schauen sollten, was denn die Personen tatsächlich auf dem Posten bewirken. Und dann kann man ja darüber retrospektiv streiten, aber nicht schon, wenn sie gerade den Posten antreten, sagen,
wenn sie gerade neu an dem Posten ist. Ja. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich, also ohne jetzt über andere Leute urteilen zu können, sondern erstmal bei mir anzufangen, jetzt weiß ich zum Beispiel recht genau, was Jens Spahn macht, ja, weil ich auch viel in der Gesundheitsbranche mit Medizinern im Training tätig bin. Ich kenne die Gesetzesentwürfe des letzten Jahres, ich schätze seine Arbeit im Gesundheitsministerium. Jetzt weiß ich wenig, was Annegret Kamm-Karrenbauer macht. Ja. Aber was es für mich schon immer gibt, völlig egal, ob jetzt Matthias Richtling oder Dieter Hildebrand, ist dieser aggressive Humor, diese Häme über die Spitzenpolitik. Ich bin natürlich von der Spitzenpolitik etwas entfernt. Ich kommentiere das Geschehen und Humor ermöglicht mir als eine Strategie, eine Distanz zu dem kriegen, was ich erstmal unmittelbar weniger beeinflussen kann. Ich fand in unserem Gespräch damals spannend, warum findest du es aktuell so gefährlich, so undifferenziert Spitzenpolitik abzuwatschen, humorvoll abzuwatschen? Also ich komme später noch zu einem Humor, der auch einen Spitzenpolitiker entspannt oder gut dastehen lässt. Ich bleibe jetzt nochmal bei dem, ich sag mal, was das gemeine Volk, und da zähle ich mich natürlich dazu, macht, ist erstmal über Entscheidungen der Tagespolitik, von denen ich mal mehr und mal weniger Ahnung habe. Ich fand auch, Frau von der Leyen hat sich gut geschlagen im Verteidigungsministerium. Da weiß ich aber zum Beispiel schon weniger, als was Herr Spahn in der Gesundheit macht. Mal gut Bescheid zu wissen, mal weniger gut. Warum findest du aktuell so undifferenziert oder undurchdacht, ich habe da ja auch nicht lange drüber nachgedacht, einfach so alles zu teilen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, gefährlich?
Wir müssten tatsächlich erst nochmal über Humor sprechen.
Ja.
Und weil da kann man ja durchaus auch differenzieren. Ich bin ja Rhetoriktrainer. Ich bin jetzt nicht wie du Humorexpertin, aber ich bin Rhetoriktrainer, wo Humor natürlich auch eine Rolle spielt. Wir können ja auch später noch darüber sprechen, welche Rolle Humor tatsächlich in der Rhetorik spielt. Allerdings Humor oder Ironie oder Provokation, was ja durchaus rhetorische Mittel sein können, funktionieren immer nur dann, wenn sie als solche erkennbar sind. Dann funktioniert Humor, Ironie und Provokation. Deswegen kann ein Gysi zum Beispiel mit Ironie sehr gut arbeiten, das erkennen wir. Dann hat er dieses Spitzbübische und dann kann er auch fiese Sachen sagen, aber die nehmen wir ihm nicht übel. Und die kommen an, wenn eine Frau Merkel ironisch ist, fragen wir uns zwei Wochen lang, ob die das ernst gemeint hat. Also es muss als solches erkennbar sein. Dieses Posting ist ja vornehmlich nicht humorisch, sondern es ist vornehmlich eine Kompetenz in Fragestellung sozusagen der Menschen. Und ich gebe dir vielleicht noch zwei Beispiele. Die Heute-Show macht das auch. Und auch hier, mir geht es überhaupt nicht um die Heute-Show. Ich gucke die zum Teil sehr gerne. Hier, Lutz van der Horst, könnte ich mich weglegen. Fabian Köster, und da sind ja echt auch ein paar sehr pfiffige Leute dabei. Und es macht auch Spaß, das zu sehen. Allerdings, was die dann zum Beispiel zum Teil auch machen, ist Folgendes. Die gehen hin. Da gab es dann einen... Jens Spahn hast du gesprochen. Den fangen wir mit dem mal an. Jens Spahn hat in einer Rede gesagt... Er würde sich gerne um den Pflegenotstand kümmern. Mhm. Da ist einiges zu tun, da liegt auch einiges im Argen. Und da geht es natürlich darum, auch Fachkräfte aus zum Beispiel Osteuropa oder sowas zu holen und um das zu bekämpfen. Weil ein Problem ist natürlich die Bezahlung, aber selbst wenn die Bezahlung höher wäre, es fehlen einfach die Leute auch. So. Und das dauert natürlich eine Weile, bis das organisiert ist. Ich glaube, einige Programme sind auch schon angelaufen. Dann hat er aber in dieser Rede gesagt, wo er darüber gesprochen hat, hat er Folgendes gesagt. Und kurzfristig versucht er jetzt, die Teilzeitkräfte, die es wohl sehr viele gibt, auch in der Pflege, zu fragen oder zu aktivieren, möglicherweise mehr Stunden zu arbeiten, um kurzfristig, das löst kein Problem, das weiß auch Jens Spahn, aber um kurzfristig den schlimmsten Notstand im Grunde genommen entgegenzuwirken. So, und das hat er in dieser Rede gesagt, die ganzen Leute, die da saßen, für die war das alles völlig selbstverständlich, klar und akzeptabel. Jetzt nimmt die Heute-Show einen Satz daraus und macht einen Post, ein Meme daraus, und da steht dann, Jens Spahn möchte, dass die Altenpfleger mehr arbeiten. Die arbeiten zu wenig. Mhm. So. Also völlig verkürzt, völlig aus dem Kontext, völlig falsch im Grunde genommen. So, und daraus machen die einen riesen Shitstorm dann natürlich. Es wird dann, ich weiß nicht, 10.000-fach geteilt und mit Häme, Spott und was weiß ich überzogen. Gerd Müller das Gleiche. Gerd Müller hält eine Rede. Da war er Minister für hier Entwicklungshilfe. Und hält eine Rede und sagt, dass er in Afrika, dass sie in Zukunft mehr die Frauen fördern möchten als die Männer, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie dem afrikanischen Mann 100 Euro geben, dann kommen 80 am Hof an. Und wenn sie einer Frau 100 Euro geben, kommen 100 Euro am Hof an. Und das hat er gesagt, das war für die Leute, die dort saßen, auch wieder völlig akzeptabel, selbstverständlich. Und die Heute-Show sagt dann, Gerd Müller sagt, der Afrikaner verprasst das Geld oder kann nicht mit Geld umgehen oder was auch immer, verkürzt das wieder, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und Gerd Müller muss sich, Gott weiß was, dann im Netz gefallen lassen. Das ist eben nicht in Ordnung. Also da wird um jeden Preis werden dann auch Dinge verdreht, um sich über Politiker lustig zu machen. Und das geht mir dann
zu generieren.
Das geht und dann auch die Reichweite zu bekommen. Und klar, du kriegst natürlich Interaktionen, das wissen wir alle. Alles, was irgendwie Wut oder Hass oder Angst auslöst, ist im Netz der Bringer und bringt sehr, kannst du wunderbar, gibt's tolle Bücher drüber. Kriegst du sehr viele Interaktionen, damit sehr viel Reichweite. So,
ja,
jetzt passiert aber Folgendes, jetzt zu deiner Frage. Ich muss ein bisschen ausholen, um dir auch so solche Beispiele einfach auch mal zu geben, die mich dann eben auch extrem müde machen. Aber zu deiner Frage, warum ich das jetzt für schwierig oder für auch gefährlich erachte, ist Folgendes. Wenn wir ständig den Leuten sagen, dass wir von Dummköpfen nichts können und Vollidioten regiert werden, dann suchen sie sich irgendwann eine Alternative. Und das haben wir gerade. Die wird sogar so genannt. Und das finden wir dann auch irgendwie komisch, aber wir merken nicht, dass wir durch unser Verhalten genau das im Grunde genommen immer wieder befeuern. Mhm. Steven Pinker, ein sehr kluger Mann, Aufklärung jetzt, kann ich sehr empfehlen. Der schreibt, der Aufstieg der Rechtspopulisten hat mit drei Dingen zu tun. Erstens damit, dass wir keine optimistischen Zukunftsaussichten haben. Zweitens mit dem erodierenden Vertrauen in Institutionen, in den Rechtsstaat, in die Demokratie und drittens, dass wir keine wirklich Vision haben außerhalb von Religion. Und diese Stimmung, die wir produzieren, indem wir uns über Politiker so derbe lustig machen, spielt da natürlich mit rein. Also ich bin sehr für Kritik. Natürlich, Politik lebt von Diskurs. Mhm. Das wird auch kein Politiker bestreiten übrigens. Deswegen führt man Debatten mit Regierung, Opposition und all diese Dinge. Politik lebt von Diskurs und die Politiker, die ich persönlich kenne, sind auch alle sehr robust. Die scheuen auch den Streit nicht.
Ja.
Aber dieser Streit muss in irgendeiner Form fair geführt werden. Und das ist meines Erachtens in vielen Fällen, nicht in allen natürlich, aber in vielen Fällen überhaupt nicht mehr der Fall. Und dadurch reicht es dann Leuten wie Trump, sich im Grunde genommen nur noch gegen das Establishment positionieren zu müssen und sagen, die mische ich mal so richtig auf.
Die machen
und dann
schlechte
entlädt
Arbeit.
Sich, dann entlädt sich all dieser Druck, der sich und dieser Hass und diese Wut, die sich da ja natürlich auch aufbaut dadurch. Ist ja klar, wenn ich schreibe, Spahn will die armen Pfleger mehr arbeiten lassen, dann regen sich darüber hunderttausende Menschen wahrscheinlich auf, obwohl er das so nicht mal gemeint hat. Und dann regen sich 100.000 Menschen darüber auf und dann sagen die so, dem zeigen wir es jetzt mal.
Na, oder die sich dann nicht informieren, ne? Wenn sozusagen dieser Humor dazu einladen würde, dass ich mir die Rede von Jens Spahn angucke.
Genau, steht ja da.
Und nachverfolge, was er gesagt hat, dann wäre das ja auch produktiv. Ja, ich fand die Buchempfehlung von dir auch toll und das hat mich auch nachdenklich gemacht, weil das eher sozusagen die Art des Humors zu unterscheiden in meinem Alltag mit Führungskräften oder mit Unternehmen ganz präsent ist. Aber tatsächlich ich das nicht so auf dem Schirm hatte oder auch gar nicht so achtsam war. In der Spitzenpolitik muss ich das natürlich genauso anwenden. Oder wo ich es im Moment auch sehe und eher gefährlich finde, ist bei Sixt, die ja erstmal mit Politik nichts zu tun haben, weil sie Autos verleihen, die aber diese Inkongruenz, also ich empfehle Unternehmen ja oft auch mit Inkongruenzen zu arbeiten, also zwei Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, ja, und Sixt macht das exemplarisch tatsächlich per excellence. Jedes Mal, wenn ein Spitzenpolitiker einen Fehler macht, auch einen fundamentalen Fehler, ne, Annegret Kramp-Karrenbauer und Frau Merkel fliegen in zwei verschiedenen Fliegern zu einer Konferenz, weiß keiner, war die Reiseroute, also weiß auch keiner die Background-Infos, aber Sixt postet die beiden Frauen ein Auto drunter und sagt, teilen könnte so einfach sein. Oder jetzt als nach dem Brexit, ja, posten sie ein Foto von Johnson in einem Auto, haben sie auch mal Lust, den Karren in den Dreck zu fahren. Und das kriegt 10.000 Likes und Sixt kriegt viel Aufmerksamkeit und ich finde es aber auch gefährlich, weil es lädt überhaupt nicht ein, sich mit der Politik zu beschäftigen, beziehungsweise diesen Gedanken, den du ja sehr sensibilisierst, dass ein permanentes Misstrauen in die Institutionen, also permanentes Schlechtreden von Spitzenpolitik, eher radikale Tendenzen verstärkt. Das heißt, soll ich jetzt allen Humor lassen? Also im Sinne von, kann ja schlecht verbieten, dass Leute sich über Spitzenpolitik lustig machen, aber was kann so der Einzelne tun? Also ich als Rednerin tatsächlich, ich als jemand, der öffentlich auftritt, aber auch ein Kassierer, eine Pflegekraft, was können wir im Einzelnen tun, um trotzdem die Vertrauen in die Institutionen zu stärken oder da entgegenzuwirken?
Es fängt ja schon mal bei der Differenzierung beim Humor an. Mhm. Also so ein bisschen wahrhaftig darf es sein. Also das ist auch in der Verantwortung einfach der Humoristen, wahrhaftig zu bleiben. Und wenn ein Gag nicht funktioniert, dann darf ich die Realität aber nicht so weit verbiegen, dass er funktioniert. Da muss ich eben auf einen Gag verzichten. Es gibt genug andere Anlässe. Six sehe ich zum Beispiel komplett entspannt, weil es meistens so übertrieben ist, dass ich den Humor und den Willen zum Humor darin erkenne. Mhm. Viel problematischer finde ich es, wenn Social Media vor allen Dingen natürlich Beiträge der Heute-Show oder auch der Anstalt im Grunde genommen als Meinungsbildung funktionieren. Da sehe ich einfach, da müsste man auch wieder die Grenze ziehen. Und du hast eben so wunderbare Menschen wie Richling oder Hildebrand sowas angesprochen. Da war immer klar, das ist Kabarett, das ist keine politische Meinungsbildung. Und durch die, oder Volker Pispers und so weiter. Und Hagen Räther, die sind ja zum Teil aber sehr intelligent eben.
Kritisch. Genau, und sie setzen aber natürlich auch voraus, dass ich ein Wissen um die Politik habe, also um das System der Demokratie. Also Hildebrand und Richling setzen erstmal voraus, dass ich grundsätzlich weiß, wie ein Gesetzesentwurf passiert, wie eine Legislative, eine Exekutive, also wie ein System funktioniert. Ja. Das setzen sie voraus und dann setzen sie da den Humor drauf. Du würdest eher weniger, also du würdest jetzt nicht Sixt empfehlen, hört auf mit dem Humor, sondern du würdest quasi auch der Heute-Show empfehlen, erkennbarer zu machen, dass es, also für dich ist es eine Erkennbarkeit, die voraussetzt, dass wir Humor, dass das Humor entweder, nicht schadet, die Genauigkeit.
Ja, es muss entweder total überzeichnet sein, also wie gesagt, wenn Lutz van der Horst da seine Scherze macht, das ist so übertrieben, dass selbst wenn ein Politiker bloßstellt, kommen wir damit zurecht und manchmal können die ja über sich selber auch noch lachen. Da gibt es ja auch genug Beispiele, die sind ja auch alle nicht so verbiestert, wie man das oft denkt. Aber wenn das dann so in den Bereich Meinungsbildung geht, also einen Satz von Jens Spahn aus dem Zusammenhang reißen und daraus irgendwas machen, was dann einfach nicht mal der Realität entspricht. Die Leute in der Anstalt, glaube ich, halten sich inzwischen für Politikwissenschaftler. Mhm. Und das ist dann etwas, was ich, da steige ich dann eben aus.
Was du gefährlich findest.
Ja, was heißt gefährlich? Aber es ist nicht konstruktiv. Humor kann ja was Wundervolles sein. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Also ich lache mich schlapp über die Six-Kampagne, wenn ich da am Flughafen. Das unterhält mich. Aber mich unterhält nicht, wenn jemand sagt, Jens Spahn ist ein Vollidiot, weil er fordert das Altenpfleger. Das finde ich wieder, da kann ich nicht drüber lachen, da kann ich mich nur drüber aufregen. Mhm. Und das Verteidigungsminister müsste ein General sein. Das ist ja nicht lustig, da lache ich nicht drüber, wenn ich ja wenigstens Unterhaltungswert darin sehen würde. Aber das halte ich für falsch und nicht lustig. Und dann regen die Leute sich eben nur noch auf. Alles, was Wut und Hass schürt, das würde ich gerne verbieten, auf keinen Fall. Da bin ich auch nicht der richtige Typ für, aber das kann man zumindest mal ein bisschen kritisch beleuchten und davor auch warnen. Das sehe ich dann schon als meine Aufgabe.
Du merkst, unser Diskurs, der hat mich sehr beeindruckt. Ja, das finde ich auch das Schöne, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dass man daraus auch lernen kann. Wenn ich auf der Bühne tatsächlich einen Gag, also auch ein Bild von Sixt benutze oder mich über Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn lustig mache, dass ich es immer in den Kontext setze und vorher tatsächlich sage, was ich an ihm schätze. Also quasi zwei, drei Gesetzesentwürfe, die ich schätze, einen, den ich idiotisch finde, und dann mache ich einen Gag, weil ich erstmal davon ausgehe, dass mein Publikum, das ja sehr bunt gemischt ist, wenn es nicht gerade quasi Chefärzte oder Ärztinnen also sozusagen im Gesundheitssystem stehende Experten sind, dass ich dem nochmal einen Rahmen gebe.
Ja, und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Das ist das eine, das ist ja eine sehr respektvolle Art. Ich sehe es sogar noch entspannter. Ich glaube, wenn man über die Substanz Witze macht. Das macht Pispers und Hagen Räther, und die machen Witze über die Entscheidungen, über die Substanz und zeigen, welche Folgen, absurden Folgen das zum Teil hat. Aber viele vermeintliche Humoristen sind sehr extrem persönlich. Da geht es einfach darum, sich über Spahn lustig zu machen. Mhm. Ob das jetzt mit der Organspende gut oder schlecht ist, da wird ja überhaupt nicht über diskutiert.
Sondern sie ziehen
die Person. Mhm. Oder Philipp Amthor. Ich meine, was hat er uns eigentlich getan? Mhm. Ja, natürlich finde ich den skurril. Mhm. Ja, und wahrscheinlich wurde der beim Volleyball immer ganz am Ende gewählt. Dass es jemanden gibt, der Mitte, Ende 20 ist und sich im Bundestag aufreibt und übrigens auch ständig gegen die AfD den Kopf hinhält, was mit Sicherheit auch kein Spaß ist und ihm relativ viele Drohungen und sowas einbringt. Ich finde es gut, dass es so Leute gibt und ob ich den jetzt toll finde oder nicht. Also wahrscheinlich würde ich mit ihm nicht kein Bier trinken gehen wollen, aber ich finde trotzdem gut, dass es Menschen gibt in dem Alter, die sich dafür Politik stark machen. Mhm. Ob ich seine Inhalte gut finde oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Aber dass es Leute gibt, muss ich ja nicht wählen. Aber dass es Leute gibt, wenn wir immer den Leuten zeigen, wie bescheuert die ganzen Politiker sind, dürfen wir uns auch nicht wundern, dass eben auch keiner mehr in die Politik geht. Mhm.
Oder der Politik vertraut oder sozusagen auch den Institutionen vertraut. Ja, das fand ich einen wichtigen Punkt.
Und wir sind da, wir legen da Maßstäbe an, die wir für uns selbst nie anlegen würden. Ja. Und das ist etwas, was ich halt auch problematisch finde.
Also zusammenfassend eher Humor über eine inhaltliche Entscheidung oder Humor über quasi etwas, was einem inhaltlich gegen die Hutschnur geht, als per se humorvoll eine Person abzuwatschen oder lächerlich zu machen. Ich saß in einer Podiumsdiskussion mit dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche und mit einem FDP-Politiker. Und der Wirtschaftswoche-Chefredakteur fragte, also wir diskutierten über Humor, eben auch Humor in der Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen. Und er sagte, ich verstehe nicht, warum manche Spitzenpolitiker keine Interviews mehr geben. Ja, zum Beispiel Guido Westerwelle damals noch. Ja. Und dann sagte ich nur, tatsächlich der Humor über Guido Westerwelle bezieht sich zu 90% auf seine Homosexualität und zu 10% auf das, was er inhaltlich gemacht hat. Also es wird viel Humor, viel Häme über seine Person gemacht und weniger über die inhaltlichen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und es ist ein sehr aggressiver Humor. Also da können wir auch gleich nochmal kommen zu den verschiedenen Humorstilen. Wenn ich mich dauernd über jemanden lustig mache, dann finde ich, brauche ich mich tatsächlich nicht zu wundern, wenn der mir kein Interview mehr gibt. Also es ist für mich tatsächlich nochmal was anderes als, es gibt einen Gesetzesentwurf, es ist eine Entscheidung, ich finde die skurril, ich kann die aber nicht beeinflussen, also mache ich Humor drüber, also mache ich mich über mich lustig, als einen Journalisten, der tatsächlich gerne Gespräch möchte und zu diesem Gespräch sich über die Person lustig macht und einen aggressiven, beschämenden Humor macht, ich finde, dann ist es tatsächlich nicht verwunderlich, wenn derjenige sich verschließt und nicht öffnet. Also für mich ist es interessant, immer auf Humor genauer drauf zu gucken. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn ich über die Konsequenzen nachdenke, suche ich das Gespräch, möchte ich eine Situation entspannen? Das benötigt für mich eine andere Form von Humor als, brauche ich ein Ventil, muss ich was Unverständliches, was schwer Akzeptierbares akzeptierbar machen? Möchte ich eine Distanz zu etwas? Da fange ich dann an, Humor zu unterscheiden.
Ja, das ist eine schöne Differenzierung.
Und da, also wenn man das Humor, die Humorstile von Rod Martin nimmt, der spricht dann von sozialem Humor und von aggressivem Humor. Also Humor, der erstmal einfach nur lustig ist, tatsächlich der nur amüsierten Perspektivwechsel. Ja, ich komme in den Fahrstuhl rein, jemand fragt mich, wollen Sie auch nach oben? Und ich sage, nö, heute fahre ich mal zur Seite. Also ich mache eine Überraschung, ich mache einen Perspektivwechsel, ich verändere einfach eine Situation. Yeah. Das ist für mich ja schon Humor versus selbstabwertender oder andere abwertender Humor als aggressiver Humor.
Und es gibt ja auch durchaus Humoristen, die nicht unbedingt auf Kosten anderer Menschen funktionieren. Loriot zum Beispiel ist auch ein begnadet und ich wüsste nicht einen Gag, wo er wirklich ehrverletzend jemanden.
Oder bei ihm,
sich selbst vielleicht.
Ja, genau. Also bei ihm bin ich sehr beeindruckend. Er hat sich oft eben, wie du vorhin auch schon sagtest, er hat oft Verhalten, menschliches Verhalten auf die Spitze genommen. Aber ich finde, man merkt so in seinem Werk, dass er den Menschen mochte. Also dieses grundsätzlich wertschätzende, liebevolle, ich mag die Menschen, aber sie machen halt manchmal einfach skurrile Dinge im Zusammenleben. Und das ist so eine Grundhaltung, die mir auch sehr gefällt. In meiner Arbeit als Trainerin oder als Rednerin. Ja, ich mag erstmal das Publikum, ich mag die Menschen, die kommen und manchmal stecken sie eben auch in Widerständen oder in schlechten Lernerfahrungen. Manchmal kommen sie mit verschränkten Armen, hasserfüllten Blicken, obwohl wir uns noch gar nicht kennen. Sie sind irgendwo stark drin gefangen und für mich ist es dann interessant, kriege ich sie da rausgelockt? Kann ich sie entspannen? Kann ich sie in eine Lernatmosphäre einladen, wo sie auch über eine Grenze gehen, wo sie Sachen ausprobieren, die sie eigentlich nicht ausprobieren wollten? Das sind dann für mich die anderen Effekte. Ja, wir haben jetzt auch viel über die gefährlichen Effekte von Humor gesprochen. Ich wüsste gern nochmal von dir, du sagst, Humor ist ein wichtiger Teil der Rhetorik. Was für dich so der Benefit von Humor ist? Also was ist für dich Humor, den du gerne auf die Bühne bringen möchtest?
Also es gibt erst schon mal diesen wunderbaren Satz, wenn wir über Dinge lachen können, dann haben wir sie verstanden. Also ich glaube, dass Menschen durch Humor, dass ihnen durch Humor sehr viel klar wird. war, wie du eben schon gesagt hast, auf so eine entspannte Art und Weise. Also Loriot zum Beispiel, hinter der Unterhaltung ist er ja extrem klug auch, was die Analyse von sozialen Interaktionen angeht oder auch von Kommunikation angeht. Also man kann, glaube ich, sehr viel über Kommunikation lernen, wenn man sich auf Loriot einlässt. Oder auch man kann die Känguru-Chroniken lesen und auf eine sehr humorvolle Art und Weise einen politischen Diskurs erleben. Mhm. Und also ich glaube, dass Humor sehr viel zum Verständnis beitragen kann und natürlich einen Unterhaltungswert hat. Und schon Cicero hat gefordert, dass eine gute Rede auch unterhaltsam sein sollte. Ich möchte aber gleichzeitig, das sehen wir dann vielleicht, weiß ich gar nicht, ob wir es unterschiedlich sehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen entspannen, weil ich glaube nicht, dass eine gute Rede tatsächlich humorvoll sein müsste. Mhm. Sie muss unterhaltsam sein, mhm. Da gibt es verschiedene Wege, unterhaltsam zu sein, aber eine Rede muss nicht humorvoll sein. Das wird hier und da mal in den Raum gestellt, dass dem so wäre. Die besten Reden, die ich je gehört habe, also von meinen liebsten 5 Reden ist eine sehr humorvoll und der Rest eben gar nicht. Mhm. Und
der in großen Werkzeugkoffer der Kommunikations- oder rhetorischen Techniken und Fähigkeiten Humor eine Spielform. Ja, ich finde, es gibt natürlich auch andere rhetorische Möglichkeiten, Menschen zu berühren, Aufmerksamkeit an sich zu binden. Da ist für mich Humor immer eine Spielform, aber so eröffne ich auch jedes Humortraining. Ja, ich finde, man muss den Humor auch nicht überbewerten.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn dann Leute, es gibt ja Menschen, die vielleicht nicht so den Sinn für Humor haben oder sich schwer damit tun, Humor zu entwickeln. Und die setzt man natürlich mit sowas dann auch unter Druck. Also es ist wichtig, Menschen zu berühren, wie du sagst, oder zu unterhalten. Beides ist wichtig, aber das geht eben auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Aber Humor ist eben ein Vehikel, genau.
Die häufigste Frage der Führungskräfte an mich in den Seminaren oder auch in den einzelnen Coachings oder auch im Vortrag ist, wie kriege ich denn jetzt den Humor auf die Bühne? Also kann man den überhaupt trainieren? Kann man den mit Absicht machen? Ne? Braucht man dazu nicht ein Händchen, so wenn René Bourbonus oder Eva Ullmann auf der Bühne Humor machen, ist schön, aber kann ich das auch? Das ist so eine ganz häufige Frage. Wie würdest du Humor gezielter auf die Bühne kriegen?
Ich bin da jetzt tatsächlich kein Experte, was das angeht, aber natürlich kann man Humor auch schon erzwingen. Also ich glaube schon, dass Humor bestimmten Gesetzen folgt. Du hast das ja eben auch schon angesprochen. Also wenn ich eine Erwartung aufbaue und sie dann breche, dann kann das sehr humorvoll sein. Und in der Rhetorik schauen, ob das funktioniert. Also viele Dinge passieren ja auch einfach so durch Zufall. Und wenn die Leute da lachen, dann kann man mal gucken, ob wenn sie wieder lachen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise nicht nur ich lustig finde, sondern auch mein Publikum. Man kann sehr viel lernen durch Resonanz. Da ein bisschen achtsam sein. Ich habe auch schon einige Dinge, die ich wahnsinnig komisch finde, irgendwann wieder aus den Reden rausgenommen, weil ich gemerkt habe, dass ich Menschen auf Distanz bringe. Und wie gesagt, ich glaube, ganz wichtig in der Rhetorik ist, dass Humor als solcher erkennbar wird. Also wenn ich zum Beispiel einen Witz über meine Frau mache, dann bringt das viele Leute auf Distanz, weil sie sagen, das ist despektierlich, die ist ja gar nicht da, kann sich nicht wehren. Wenn ich aber, das ist natürlich alles mit ihr abgesprochen, das weiß aber keiner. Und wenn ich das kurioserweise aber zum Beispiel sage, dass ich das erzählen darf, was jetzt kommt, dass ich gefragt habe, dann hat da keiner mehr ein Problem mit. Das ist der gleiche Witz eigentlich, ja, aber dann ein bisschen anders gerahmt und dann funktioniert das plötzlich in der Rede. Also, dass man da einfach so ein bisschen achtsam ist, auch auf das Feedback achtet, was man da bekommt, ausgesprochen und unausgesprochen. Es gibt ja so ein paar Wirkmechanismen einfach, die möglicherweise komisch sind. Also ich arbeite viel mit Vince Ebert zusammen. Das finde ich, ja, der ist zum Teil meisterlich darin, eine Erwartung aufzubauen und sie dann einfach so auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und dann ist das eben lustig, ja.
Ja, das finde ich ja schon einen guten Tipp, ne? Auch zu sagen, ich habe denjenigen gefragt, von dem ich jetzt die Geschichte erzähle. Was ich ganz oft kombiniere, wenn ich eine Geschichte von meinem Mann erzähle, ist, dass ich ihn erst zum Helden mache und dann was Freches von ihm erzähle oder andersrum. Ja. Ja, also dass ich erst ihn aufbaue und sage, er hat einen ganz schwarzen Humor und dann erzähle ich eine Episode, wo er mich ganz geschickt, ganz empathisch aus einer Steinzeitsituation rausgeholt hat und die Situation total deeskaliert hat. Kombi, die mag ich auch sehr gerne.
Ja. Ja. Und vielleicht noch zusätzlich dazu, wenn wir jetzt über Bühnen reden, wenn ich jemanden, wie zum Beispiel meine Frau in der Geschichte, schlecht dastehen lasse, weil sie irgendwas nicht so richtig toll löst, wir was daraus lernen können, dann sollte ich vorher 2 oder 3 oder mehr Geschichten erzählt haben, wo ich selbst blöd dastand. Das mache ich nämlich dann auch ganz gerne, dass die Leute auch wissen, Mir geht es ja eher darum, jetzt hier was zu vermitteln und nicht mich über Leute lustig zu machen.
Ja. Glaubst du, dass man Humor trainieren kann?
Ich glaube, dass der Humor auf bestimmten Techniken beruht. Mhm. Und dass man diese Techniken erlernen kann, genau wie Rhetorik. Ja, also es ist eine Kunst. Also es ist eine Kunstform. Und dann finde ich schon, dass es ein bisschen Veranlagung hat. Also es gibt einfach Menschen, die sind ja schon komisch. Die müssen ja gar nicht irgendwie jetzt einen großen Gag irgendwie ausbreiten. Und man kann über sie lachen oder mit ihnen lachen, aber wie in der Rhetorik möglicherweise auch. Aber man kann natürlich diese Wirkmechanismen begreifen. Ich hier kann Bildhauer werden, aber ich kann so ein paar Techniken natürlich erlernen, damit ich überhaupt erstmal einen Stein bearbeiten kann. Und dann kann ich gucken, wie weit ich mit diesen Techniken komme. Gut, und es gibt natürlich auch Menschen, die nicht witzig sind und die sollten dann aus meiner Sicht auch nicht versuchen, witzig zu sein, weil das ist meistens dann auch nicht witzig.
Was ich manchmal auch habe, ist, dass ich Rednerkollegen habe, die im Einzelgespräch ganz herzlich, also auch tatsächlich witzig sind, eine witzige Geschichte erzählen und tatsächlich, sobald sie auf die Bühne kommen, das da nicht mehr umgesetzt kriegen. Also das finde ich auch einen spannenden Coaching-Weg. Ich setze natürlich immer den Willen, die Lust am zu experimentieren, die Lust, was Neues auszuprobieren. Aber das finde ich auch phänomenal, dass manchmal Menschen auch in den Gesprächen, in Einzelgesprächen sehr entspannten, sehr guten Zugang zu ihrem Humor haben. Und sobald sie auf die Bühne kommen, es für sie dann so Arbeit wird.
Ja, das ist, auf der Bühne eine Rolle spielen, doch. Das betrifft ja nicht nur den Humor, das betrifft ja den ganzen rhetorischen Stil, musst du mal drauf achten. Also ich habe in Tagungen oft dann in der Pause treffe ich Leute super sympathisch, ganz natürlich, ganz wundervoll. Und dann werden die nach der Pause aufgerufen, eine Rede zu halten, dann gehen die nach vorne und dann denkst du dir so, irgendwo auf dem Weg nach vorne müssen sie durch so eine...
Ist die Person so verloren gegangen?
Genau, also durch so eine Elaborationsschleuse durchgegangen sein und dann reden sie so elaboriert. Weil viele einfach auch nicht begreifen, dass das eigentlich der schönste Stil ist, mit Menschen so zu sprechen, als wären sie deine Freunde. Und dann trauen sie sich das vielleicht nicht. Also ich finde, auf der Bühne brauchst du auch so ein bisschen Scheiterbereitschaft. Wenn du dann allerdings natürlich mit Angst oder so nach vorne gehst und dann eine Rolle spielst, dann wirkt sich das auf sehr vieles aus und wahrscheinlich auch auf den Zugang zu Humor, bestimmt sogar.
Verletzlich zu bleiben, ne? Oder echt, oder sozusagen seine Person mit auf die Bühne nehmen zu dürfen, ist ja dann quasi auch...
Genau.
Dein Appell, aber das ist, oder dein Training in der Rhetorik sicher. Ja.
Da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem Beginn. Ich glaube, dass viele Menschen so unfassbar hart geworden sind im Urteil und das dann wird deine Rede auf YouTube gezeigt und dann musst du dir deinen ganzen Hass da unten drunter gefallen lassen. Und ich glaube, das hält viele Menschen ab, davon überhaupt erst das Wort zu ergreifen. Ich glaube, viele wunderschöne Dinge werden nicht ausgesprochen aus Angst vor der Resonanz. Da wäre ich auch sehr froh, wenn man die Leute mehr schützen würde auch.
Und die Bewertung erstmal sozusagen offen lässt oder wertfreier.
Und ich gehe noch weiter, im Zweifel dafür sorgt, dass man, im Zweifel muss halt die Kommentarfunktion ausgeschaltet werden.
Also auch Menschen, sozusagen öffentliche Personen schützen. Du würdest auch öffentliche Personen noch stärker schützen, dem nicht immer oder ungefiltert, also oder nicht jederzeit ausgesetzt zu sein. Ne? Also wie du sagst, ich erlebe auch viele Spitzenpolitiker als robust, aber die Frage ist auch, wo ist der geschützte Raum? Ja, also wo darf ich überhaupt erstmal zeigen, dass ich was leisten kann?
Das sind ja wundervolle Beispiele. Gleichzeitig kannst du aber auch sehen, dass beinahe täglich Bürgermeister zurücktreten.
Ja, das stimmt.
Und Ehrenämter aufgegeben werden und soziales Engagement reduziert wird, weil man eben so angegangen wird. Das würde ich tatsächlich, da würde ich mir wünschen, möglichst bald auch etwas passiert.
Dass es da eine Gegenwirkung gibt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den humorvollen Spitzenpolitikern. Ja. Gregor Gysi sprachst du schon an, ich bin auch ein großer Fan von seiner Rhetorik, aber immer wieder auch, also sagen, egal ob man jetzt seiner politischen Richtung auch immer folgt, aber ich finde es wirklich auch, ich höre ihm gern zu, ich schaue ihm gerne zu, weil ich finde, es wird auch immer erkennbar. Er macht es sehr deutlich, er macht es seinem Publikum sehr leicht zu erkennen, wann er Humor macht. Mich würde interessieren, wen du noch kennst, was mir schnell bei Humor noch Spitzenpolitik einfällt, ist natürlich Willy Brandt, Konrad Adenauer, Churchill, ja, den aber auch viel Sarkasmus, Zynismus, also denen auch so ein bissiger Humor, ja, nachgesagt wird. Also Churchill soll mal eine Dame im Parlament gesagt haben, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, dann würde ich Ihnen Gift in den Kaffee tun, und Churchill soll geantwortet haben, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, dann würde ich ihn trinken. Also das hat auch nicht Churchill gesagt, hat irgendein ein unbekannterer Spitzenpolitiker gesagt, aber es wird gerne in der der Anekdote von Churchill erwähnt. Wer fällt dir noch ein oder an wen denkst du, wenn du an humorvolle Spitzenpolitikerinnen und Politiker denkst?
Wobei, vielleicht gebe ich dir vorher noch eine andere Anekdote von Churchill.
Oh ja, gerne.
Da könntest du mal recherchieren, weil die finde ich mindestens genauso gut. Weil es gab wohl einen Disput mit Shaw. Und der hat ihm dann einen Premierenkarten geschickt, dem Churchill, also Einladung zu einer Theaterpremiere und zwei Karten mit dem Hinweis, er könnte ja einen Freund mitbringen, wenn er denn einen habe. Und Churchill hat dann die Karten zurückgeschickt und er könnte nicht zur Premiere, er würde zur zweiten Veranstaltung kommen, wenn er denn eine hätte. Und also ich glaube, dass der tatsächlich sehr schlagfertig war. Zumindest gilt es so. Ich habe mit vielen Politikern gearbeitet, die ich für humorvoll finde. Es gibt auch, ich glaube, es gibt auch wirklich genügend Beispiele. Also du kannst, wenn du den Humor suchst, findest du ihn bei Gabriel, dann findest du ihn sogar bei Steinmeier, wenn er ein bisschen
sucht. Entschuldigung.
Ja, aber und Guido Westerwelle hast du eben angesprochen, der war auch extrem, der konnte auch sehr selbstironisch sein. Ich weiß nur, als er Außenminister wurde, dann flog ihm ja um die Ohren, dass er so schlecht Englisch spricht, was übrigens beinahe für alle Außenminister, auch für Fischer und Genscher und so weiter, zutraf, aber das vergessen wir dann relativ schnell. Und dann hat der, die erste Fraktionssitzung war in neuen Räumen, hinten standen so Übersetzerkabinen und der beginnt dann erstmal, indem er sagt, also die Übersetzerkabinen sind nicht wegen mir hier installiert worden. Also er konnte auch sehr selbst ironisch sein. Mhm. Also nein, da gibt's einige, wobei ich tatsächlich, gar nicht so sehr danach suche. Weißt du, es gibt einen spannenden Aufsatz von Friedmund Malik, der untersucht hat, inwieweit, seine These lautet, fangen wir vielleicht damit mal an, dass charismatische Führungspersönlichkeiten nicht unbedingt produktiv sind. Und dann geht er einfach durch die Geschichte und schaut sich das an. Und Malik ist ja wahrscheinlich, kennen viele auch. Und der hat sich das dann einfach angeschaut. Und die Präsidenten, ein paar hast du auch schon genannt, der sagte, die charismatischen Präsidenten, die haben in der Regel relativ wenig Output. Obama, Reagan, Kennedy. Und die uncharismatischen Präsidenten, die haben Adenauer, Eisenhower, die haben relativ viel Output. Und die Erklärung, die er anbietet, oder eine, unter anderem eine Erklärung, die ist auch ziemlich einleuchtend, weil er sagt, im Grunde genommen, so charismatische Leute kriegen Anerkennung, ohne sehr viel leisten zu müssen. Und Gregor Gysi kriegt sehr viel Anerkennung, ohne irgendwas leisten zu müssen, im Grunde genommen. Und so Leute wie, de Maizière oder möglicherweise auch Kramp-Karrenbauer, die müssen natürlich, damit sie Anerkennung bekommen, immer erstmal irgendetwas leisten. Und die These finde ich nicht ganz.
Dass die Abwesenheit von Humor eigentlich dafür sorgt, dass jemand arbeitet, ja? Also sehr überspitzt formuliert.
Jetzt mal ganz, also zumindest ja, bin ich niemand,
ich
der das
aufhören,
fordert oder denkt.
Ich muss aufhören, Humor zu trainieren. Ich glaube grundsätzlich, ich muss nochmal über einen Jobwechsel nachdenken.
Ja, wünschenswert wäre ja, dass beides geht. Ich wollte dir nur sagen, warum ich jetzt nicht so sehr danach suche. Also mein Idealbild von einem Politiker, da taucht also Humor in den 10 wichtigsten Eigenschaften möglicherweise jetzt erstmal nicht auf. Aber es ist schön, wenn das hat. Also ich mag ja diese, Barack Obama ist auf seine Art sehr humorvoll und das, liebe ich. Also da bade ich ja drin.
Er war ein großer Statusspieler, ja.
Irgendwo jetzt auch gelesen, dass ja Charisma, irgendwer definiert Charisma, finde ich auch eine sehr spannende, die Kombination von Macht und Herzlichkeit. Und da dem kann ich was abgewinnen auch. Und Humor macht natürlich Menschen auch sehr nahbar und sehr, sehr, sehr herzlich. Also von daher, oder auch Merkel kann ja manchmal sehr verschmitzt humorvoll sein. Also selten, aber sie kann's. Das sind natürlich schon Momente, wo du dem auch nahe kommst. Also von daher ja. Aber ich suche jetzt nicht so danach. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, tue ich mich jetzt auch ganz schwer, irgendwie jetzt ganz viele Politiker aufzuzählen, die ich humorvoll finde. Aber ich glaube, dass jeder auf seine Art natürlich irgendwie auch Humor hat. Ich glaube, wenn du so einen Job machst, brauchst du ein gewisses Maß an Humor. Es gibt diesen wunderbaren Satz von einem amerikanischen Kollegen, der gesagt hat, wenn du den Humor in den Dingen erkennst, dann überlebst du sie. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die viele Spitzenpolitiker zumindest auch mitbringen müssen.
Das alles eine Bewältigung.
Erstmal hinzugehen, ja, genau.
Das ist ja bei Führungskräften tatsächlich in Unternehmen oder auch in Kliniken, ja, je nachdem, ob ich jetzt in der Unfallchirurgie arbeite oder Hochöfen anheize, also tatsächlich inwiefern Humor eine Bewältigungsstrategie ist. Ja, wir haben ja jetzt gerade viel über Humor als Präsentationsstrategie, als ein Instrument auf der Bühne gesprochen, eine andere Richtung, ja, zu sagen, wenn unfassbare Sachen passieren, Krankheit, Tod, Leiden, also auch Krieg, ja, wenn man bis hin zu in manchen Artikeln oder auch eine Kollegin von mir, die über unverordneten Humor im KZ gesprochen hat, ein tolles Beispiel war, dass quasi die Geschäfte auch, als die Bomben fielen, dann oft ein Schild draußen dran hatten, sagen, in England, ja, open as usual, also trotzdem Normalität aufrechterhalten haben, und von einem Laden waren drei Seiten weggebombt, stand eigentlich nur noch die vordere Front, und er hängte ein Schild dran, wo drauf stand, more open than usual, und es zeigt Bewältigungshumor bei aller Absurdität, oder Viktor Frankl ja auch sagt, er hat das KZ überlebt, der Entwickler der Logotherapie, weil sie sich regelmäßig zum Witzeerzählen getroffen haben, ja, also das ist dann überhaupt nicht Humor als Präsentation, als Instrument, um Menschen aufmerksam zu machen, sondern dann wird Humor eben auch zur Bewältigung, und das hat für mich auch nochmal eine andere Tiefe tatsächlich. Ich finde Humor auf der Bühne angucken ganz spannend. Ich trainiere das auch super gerne mit Führungskräften oder mit Rednerinnen. Findest du Humor in der Spitzenpolitik oder Humor bei Führungskräften? Hat das zugenommen? Hat das abgenommen? Erlebst du das schon immer? Da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren.
Ich kann das weder bei dem einen noch anderen feststellen. Also ich glaube, dass man das, was immer hilfreich ist, sowas zu beurteilen, ist eben eine Distanz zu den Dingen. Das erkennst du mal daran, dass du Menschen und auch ihre Art zu sprechen, wenn sie mal nicht mehr da sind, ganz anders beurteilst. Also wir nehmen Helmut Schmidt ganz anders auf als zu der Zeit, wo er wirklich eine Rolle gespielt hat, oder? Wir haben eine Faszination für Wehner und Strauß, für ihre Art, Debatten zu führen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass zu der Zeit die Leute das vielleicht gar nicht lustig fanden, nicht so lustig fanden, weil natürlich immer noch andere Zuschreibungen, Konnotationen und so weiter da eine Rolle spielen. Und deswegen sind wir, glaube ich, in der Retrospektive immer sehr viel milder und offener auch für solche Dinge als, und möglicherweise finden wir dann noch irgendwann in vielen Jahren mal, weiß ich nicht, Merkel und AKK lustig, ich weiß es nicht. Ja, so.
Die Verklärung beginnt ja tatsächlich auch schon, ja, so das Ende von Frau Merkel naht.
Bei Merkel, ja, natürlich.
Es wird auch schon viel verklärt, ja, ich schätze auch viel an ihr, aber es gibt natürlich auch viel Kritik, und das wird ja schon, fangen wir ja schon an, das zu verklären.
Ja, ich glaube, dass man die Dinge dann ein bisschen entspannter sieht. Also ich glaube schon auch, dass sehr viel Humor im Spiel ist und dass wir uns auch viele Dinge erlauben. Es gibt natürlich immer mal die Frage, gegen wen darf man humorvoll sein, und da ändert sich das, glaube ich. Humor ist wichtig, dass es nicht zu sehr nach unten tritt, sondern dass es irgendwie so auf Augenhöhe ist. Also ich fand jetzt zum Beispiel diese Diskussion vor einigen Monaten hochinteressant, ob man über schwule Witze machen darf. Mhm. Und ich hätte immer gesagt, ja, natürlich. Als ich dann auch mal mit einigen Schwulen gesprochen habe, denen es sehr viel schlechter geht als früher, also die mehr offenbar unter Druck gesetzt werden und wegen ihrer Homosexualität als vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, was ich ganz spannend finde. Mhm. Das ging aber an mir vorbei, weil ich natürlich nicht Teil dieser Szene bin. Aber wenn dem so ist, dann ist Humor schwierig an der Stelle, finde ich. Mal salopp, ich kann Witze machen auf Kosten von Sparkassen und Volksbankvorständen. Aber vielleicht nicht auf Kosten von Jesidinnen, die jetzt gerade irgendwie gerettet werden mussten. Ich glaube, dass sich eher da Dinge verschieben. Und so ändern sich, glaube ich, der Humor und die Zielgruppen und die Art und Weise. Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass eine gute Zeit für Humor ist, wie es wahrscheinlich auch vor 30, 40, was weiß ich, wie viele Jahren war. Das braucht dann eben einen anderen Humor, ja.
Guck mal, aus der Pädagogik, aus der Sozialarbeit, aus dem Therapeutischen, ja, ich habe meine Diplomarbeit über Humor in der Beratung und Therapie geschrieben, und in den 80ern war Humor total verpönt. Als Profi, als helfender Profi war die Aufgabe, neutral zu sein, sich mit seiner Meinung zurückzuhalten, gut zuzuhören. Das wurde trainiert. Humor wurde tatsächlich immer eher verpönt, belächelt. Also es gab glücklicherweise von Sigmund Freud, ja, Virginia Satir, Viktor Frankl, also es gab immer Therapeuten, Paul Watzlawick, die haben sich da nicht dran gehalten, weil sie gemerkt haben, Humor hat bewirkt Interventionen, wenn was stecken bleibt, komme ich mit Humor wieder in Bewegung. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir heute tatsächlich auch mehr über Humor wissen als vor 40 Jahren. Also was auch aus dem Therapeutischen finde ich, sehr gut beobachtet wurde, ist, welcher Humor schafft Nähe, welcher entspannt, welcher löst Probleme und welcher Humor beschämt einfach nur, macht sich lustig, führt vielleicht zu einer Distanz, auch zu einer Bewältigung, aber welcher beschämt eben auch zu viel, dass sich zum Beispiel ein Klient bei einer Therapeutin nicht öffnet, ja, welcher Humor hilft nicht aus Problemen raus, sondern bringt einen vielleicht noch stärker in das Problem rein oder welcher Humor ist natürlich über lange Zeit, ja, wenn es Eltern gegenüber den Kindern machen, eine Beschämung, das unterscheiden, das finde ich, können wir viel besser heute, weil wir viel mehr über Humor wissen. Das heißt für mich auch, dass ich mir überlege, ja, wenn ich vor 500 Führungskräften spreche oder vor 500 Mitarbeitern von der Straßenreinigung oder vor 500 Lehrern, dann steige ich bei den Lehrern nicht ein mit dem Gag und sage, wir müssen bis mittags fertig sein, sie arbeiten ja nachmittags nicht mehr, ja, oder Kita-Erzieher, wo ich sage, das bisschen Kaffee trinken am Tag, das wird ja hier eine lustige Veranstaltung. Also da, wo ich finde, egal in welchen Ort ich fahre, ja, ob ich nach Bielefeld fahre und sage, die Stadt gibt's doch gar nicht, oder nach Köln. Also wenn ich mich vorbereite auf einen Ort oder auf eine Stadt, auf eine Gruppe, dann fällt mir natürlich schnell immer erstmal der beschämende Humor ein, weil es ein schneller Gag ist, wie du sagst, der Blondinenwitz. Und dann gucke ich bei einer reinen Frauengruppe, was ist eine Aufwertung? Ja, worin sind die Lehrkräfte Helden? Ja, sie sind die optimistisch auf die Jugend gucken, während alle anderen sagen, die Jugend hoffnungslos verloren sind, die Lehrer erstmal die Optimismus in ihrem Berufsbeschreibung mit integriert haben, die Hoffnung in Jugend haben, dass sich junge Menschen entwickeln. Also zum Beispiel, ne, und dann die Übertreibung, die Überhöhung suchen. Also es ist halt manchmal mehr Arbeit, einen entspannenden, liebevollen Humor zu suchen, als sich über jemanden lustig zu machen.
Das ist ein schöner Bogen jetzt eigentlich zu dem Einstieg.
Ja, genau.
Ja.
Vielen Dank, René Bourbonus, für dieses besondere und inspirierende Gespräch. Wir hören uns wieder beim Podcast Humorexpertin fragt Führung.